Herzlich willkommen zum heutigen vierten Sonntag vor der Passionszeit. Das ist ein relativ seltener Sonntag, den wir da feiern, weil der immer nur dann gefeiert wird, wenn Ostern am 14.04. oder später liegt. Und das war bisher 1979, 2003, 2019, da habe ich das letzte Mal auch den Gottesdienst gemacht und das aufgeschrieben. Dieses Jahr wieder und dann, glaube ich, erst 2049 wieder. Also diejenigen unter uns, die schon ein bisschen älter sind, können ja mal vorausrechnen, wie alt sie dann sind. Das ist, was den Predigtext zur Sturmstillung angeht, vielleicht interessant. Die vor uns liegende Woche steht unter dem Wochenspruch aus dem 66. Psalm. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Die Veranstaltung für die vor uns liegende Woche und für die vor uns liegende Zeit könnt ihr gerne dem druckfrischen Gemeindebrief entnehmen, der da noch in ausreichender Zahl am Ausgang liegt. Dann ist am Mittwoch wieder Andacht, am Donnerstag ist Bibelkreis. Wir werden uns mal, nachdem wir letztes Jahr die Apostelgeschichte abgeschlossen haben, machen wir einmal jetzt den Philemonbrief, weil wir uns dann im Anschluss darüber unterhalten wollen, was wir danach machen. Das restliche Jahr, das haben wir noch nicht besprochen. Und am Freitag ab 18 Uhr israelisches Kochen drüben im Gemeindehaus. Wer da also Lust hat, dazuzukommen, zur Vorbereitung ab 17 Uhr, Valentinstag. Und ansonsten geht's los um 18 Uhr. Nächste Woche ist Gottesdienst abweichend vom Gemeindebrief mit AWO. Der hat den Gottesdienst übernommen. Und ein Punkt noch, ich habe im Gemeindebrief gesagt, wir haben einen WhatsApp-Kanal und ich nutze kein WhatsApp, bin also maximal in Unkenntnis, was das angeht, kriege aber laufend Rückmeldungen, dass man Schwierigkeiten hat, diesen Kanal zu finden. Wir haben das in der Andacht am Mittwoch schon praktiziert, also wer möchte und diesem WhatsApp-Kanal folgen will, das ist einfach nur ein zusätzlicher Kanal zu Instagram. Ich habe neben dieser Schatzkiste da vorne noch den QR-Code ausgelegt. Also wer möchte, kann beim Rausgehen oder drüben, wer zum Kirchencafé geht, auch im Gemeindehaus rechts am Schwarzen Brenk, hängt der QR-Code auch noch. Damit klappt es dann. Irgendwie findet man diesen Kanal nicht. Was habe ich sonst noch zu sagen? Der Gemeindekirchenrat dankt für die Spenden und Kollekten am letzten Sonntag in Höhe von 90,50 Euro. Und heute sammeln wir die landeskirchliche Kollekte jeweils zur Hälfte für die Gefängnisseelsorge und die Wohnungslosenhilfe. Und die Kollekte für die eigene Gemeinde ist für die Konfirmandenarbeit bestimmt. Nach dem Gottesdienst Kirchencafé drüben im Gemeindehaus. Ich habe den Apfelkuchen schon gesehen, wie er reingetragen wurde. Und für die Vorbereitung drüben danke ich natürlich wieder ganz herzlich und Sie und ihr seid herzlich eingeladen, danach dem Gottesdienst noch mit rüberzukommen. Und in gewohnter Tradition vor dem ersten Lied ein Gruß in die Bandreihe zu einem gesegneten Gottesdienst.
feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Lasst uns gemeinsam Worte aus dem 107. Psalm, die Nummer 92 aus dem blauen Heft. Wir lesen das Ganze im Wechsel. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich.
Und seine Güte währet ewiglich. Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern. Wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob. Dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr. Und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Lasst uns unseren Gott anbeten. Ehre sei Gott in der Höhe mit euch. Lasst uns beten. Liebender Gott, in den Gefahren des Lebens hoffen wir auf dich. Stärke uns Leib und Seele, damit wir durch deine Hilfe Angst und Sünde überwinden. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn, der in der Einheit mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Wir wollen euch, Brüdern und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helfen auch ihr durch eure Fürbitten für uns, damit von vielen auf vielfältige Weise um unseretwillen Dank dargebracht werde für die Gaben, die uns gegeben ist. Halleluja! Halleluja! Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Halleluja! Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im 4. Kapitel. Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu den Jüngern: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweigt, verstumme. Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass im Wind und Himmel gehorsam sind? Als Antwort auf das Evangelium wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Elke hat gerade das Evangelium für uns gelesen, das auch der Predigttext für heute ist. Und ich möchte es nochmal für euch lesen, weil ich glaube, dass der Text eben tatsächlich viel Frucht tragen kann, wenn man ihn braucht. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister,
Fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Ihr Lieben, ich habe recherchiert, das ist die einzige Stelle, wo jemand auf einem Kissen liegt in der Bibel. Und was für die meisten von uns heute normal erscheint, war mit Sicherheit vor 2000 Jahren und unter einfachen Fischern und herumziehenden Völkern bestimmt nicht der Standard. Nein, ich glaube, es ist vielmehr schon ein fast skurril wirkender Gegensatz zwischen dem tosenden Sturm und der Angst der Jünger in diesem Moment. Während die einen Todesängste haben und verzweifeln, schläft der andere ganz gemütlich und bequem auf einem Kissen. Für Jesus war dieselbe Situation, in der sich die Jünger befanden, offensichtlich gar kein Grund für größere Sorge und Nervosität. Dass es Jesus auch anders gehen kann, dass Jesus auch anders empfinden kann, das kennen wir aus der Geschichte im Garten Gethsemane, am Ende seines irdischen Wirkens. Da ist Jesus zumute, wie es den Jüngern in unserem Text zumute ist. Heulen und Zähneklappern herrschen vor und auch dort wird in vertauschten Rollen geschlafen. Jesus hätte im Garten Gethsemane vielleicht auch Beistand benötigt. Aber das Weiterschlafen der Jünger symbolisiert auch ihre Machtlosigkeit. Anders als wir Jesus in unserem heutigen Text erleben, können die Jünger im Garten nämlich nichts ausrichten. Dieser Gegensatz aus menschlicher Machtlosigkeit und Gottes Fähigkeit, auch in schwierigsten Situationen die Kontrolle zu bewahren, Ruhe schenken zu können, das prägt diese Geschichte, die heute unser Predigttext ist. Diese Sturmgeschichte ist eine, die in allen drei Evangelien beschrieben wird, aber nur bei Markus, dem ältesten Evangelisten, fährt das Boot nicht alleine, sondern es waren andere dabei. Und das finde ich deshalb interessant, weil Markus, so zumindest einige Theologen, sehr früh schon das Evangelium geschrieben hat. Man sagt vielleicht das Jahr 45, also wenige Jahre nach Jesu Tod. Und er damit vielleicht noch die Chance hatte, mit den verschiedenen Zeugen, Zeitzeugen dieser Handlung Kontakt gehabt zu haben. Einerseits vielleicht ein Bericht eines Jüngers, der an Bord war. Ein anderer Bericht von jemandem, der das Ganze auf dem begleitenden Boot beobachtet hat. Und vielleicht wieder ein Dritter oder eine Vierte, die das Ganze aus der Distanz betrachtet haben, weil sie gerade auf dem Nachhauseweg waren von dem, was Jesus ihnen vorher verkündet hat. Wie unser tatsächliches Leben kann man eben auch diese Geschichte aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und dann gibt es da eben noch die Innenperspektive, die in jedem einzelnen Jünger in diesem Fall. Und ich glaube, dass diese letzte Perspektive, diese individuelle Perspektive für unseren Ertrag aus der Geschichte eben wichtig ist. Wichtig neben der Perspektive ist auch ein zweiter Aspekt, das Thema Vertrauen. Jesus ist schon seit einiger Zeit mit seinen Jüngern unterwegs und sie haben wundervolle Dinge gesehen, die wahrscheinlich auch den einen oder die andere von uns heute noch umhauen würden, wenn wir sie so erleben würden. Vielleicht. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass Gott vielleicht gar nicht ohne Grund was gegen Zauberer und Magier hat. Weil irgendwie können ja diese ganzen Dinge, die Houdini, Uri Geller, David Copperfield, und an den Namen merkt man, wie alt ich bin, weil wahrscheinlich gibt es heute auch wieder jüngere Zauberer, aber die Namen kenne ich nicht. Die manche biblische Bilder von durch Mauern gehen und sich entfesseln, als schnöden Trick erscheinen lassen könnten. Keine Frage, diese Zauberei sind tolle Shows, die einen fasziniert zurücklassen, aber es bleiben Shows und Tricks. Jeder von uns, ausgestattet mit ein bisschen Geschick, den richtigen Tricks aus der Trickkiste der großen Magier und dem nötigen Geld, diese Show auch aufzustellen, könnte das genauso wie die Prominenten, deren Name ich gerade gerufen habe. Jeder von uns kann andere Menschen oder sich selbst täuschen und völlig falsche Bilder zeichnen. Und das ist für mich aber in dieser Geschichte der entscheidende Unterschied. Gott braucht eben keine Tricks und keine Täuschungen für das, was er tut. Er hat die Macht, die Dinge wirklich zu tun und zu bewegen. Und ich glaube, eine der größten Kämpfe, Projekte, die Gott seit Anbeginn an mit den Menschen hat, ist eben uns begreiflich zu machen, dass es einen Unterschied gibt, was ein Trickser einem vorführt und den Dingen, die die Menschen in der Gegenwart Gottes als sein Werk erleben. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, indem wir ihm eben die Einzigkeit, die Einzigartigkeit seiner liebevollen Machtfülle auch wirklich zutrauen. In Jesus befindet sich Gott mit den Jüngern genau auf diesem Weg. Und in unserem heutigen Bibelwort geht es um nichts weniger als das Vertrauen zu Gott. Vertrauen eben als Glaube bezeichnet. Und dieses Ringen um völliges Vertrauen findet jeden Tag aufs Neue zwischen den Zauberern und Tricksern der jeweiligen Gegenwart und Gott statt. Jeden Tag aufs Neue kämpft Gott um unser Vertrauen und gegen unsere Zweifel. Und dazu passt eine weitere Sturmgeschichte, die wir bei Matthäus finden. Es ist wieder Sturm. Diesmal sind die Jünger alleine auf dem See. Petrus kommt ihnen über das Wasser laufend entgegen. Nicht Petrus, Jesus kommt ihnen über das Wasser laufend entgegen. Jesus spricht Petrus an und sagt, komm zu mir, vertrau mir. Petrus läuft los und kann tatsächlich übers Wasser laufen. Eine Lehrstunde in praktiziertem Vertrauen. Denn als die Angst das Vertrauen überwältigt, versinkt Petrus wie jeder von uns im Wasser. Und Jesus rettet ihn und fragt ihn, warum hast du gezweifelt? Mir sagte letztens nach der Andacht eine Frau im Gespräch, sie habe ab und an noch Zweifel an ihrem Glauben. Nun habe ich gesagt, das gehört zum Glauben dazu. Das Entscheidende ist, ob der Zweifel überwältigen kann, und ich mich abwende und mich nur auf mich selbst und alles Menschliche verlasse, oder ob am Ende das Vertrauen in Jesus Christus und seine Macht stärker sind als alle Angst und Zweifel. Und das führt mich zurück zu den Perspektiven, auf die ich am Anfang hingewiesen habe. Diese entfernte Sicht des abziehenden Volkes und der Menschen am Ufer, die alles nur aus der Entfernung wahrnehmen. Dann die Perspektive derer aus den mitfahrenden Booten. Auch dort wird mit Sicherheit Angst und Verzweiflung vorherrschen. Vielleicht hat das nächste Boot, was bei Jesus Boot war, tatsächlich ein paar Wortfetzen mitbekommen. Also wer von euch schon mal in einem echten Sturm auf dem Meer war, der weiß, dass die Stimme nicht weit reicht. Und vielleicht haben sie ein paar Wortfetzen mitbekommen, aber vermutlich keinen Zusammenhang herstellen können zwischen dem, was sie da an Wortfetzen gehört haben und dem, was dann, ich sag mal, meteorologisch passiert ist. Die Verwunderung kommt erst später, wenn die anderen Jünger am Ufer berichten, was ihnen passiert ist und das Ganze einordnen. Und dann ist da die Perspektive an Bord von Jesus, Boot. Nur dort kann hautnah erlebt und erfahren werden, wie Gott in diesem Moment durch Jesus Christus wirkt. Nur dort ist diese unvorstellbare Spannung aus Jesu gemütlicher Ruhe und Panik der Jünger auf der anderen Seite erkennbar. Nur dort ist ein unmittelbares Wirken auf die Jünger möglich. Doch wirkt das Wunder der Sturmstillung bei den Jüngern tatsächlich nach? Der heutige Text lässt die Frage unbeantwortet, aber alles, was wir danach noch so hören und auch die erwähnte Petrus-Geschichte, lassen ahnen, dass die Mission gegen das Zweifeln extrem schwierig bleibt. Jetzt komme ich zu der intimsten Perspektive, nämlich der auf die tief im Herzen der einzelnen Jünger, die sie damit, finde ich, auch eben sehr stark anschlussfähig macht an das, was wir heute, was du heute in deinem Leben erlebst. Manchmal ist es nämlich egal, ob ein Sturm direkt um einen herum tobt oder ein weit entfernter Sturm uns persönlich betroffen macht und in uns ein angsteinflößendes Gefühl auslöst. Das Ergebnis bleibt ein in uns wirkender Sturm. Bei einem kollektiven Erlebnis ahnt man, dass auch die anderen Menschen neben einem einen inneren Sturm empfinden, unterschiedlich stark, aber vorhanden. Eine kollektive Sturmerfahrung kann bei der Bewältigung helfen. Das zeigen die Kriege, das zeigt die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und kann die Sensibilität der Umgebung erhöhen, dass vielleicht auch ein anderer ein Problem haben könnte. Doch am Ende bleibt es immer der Sturm in der eigenen Seele. Je unbekannter der innere Sturm ist, umso mehr Einsamkeit ist oft die Folge. Ich habe gestern auf Instagram zufällig beim Gucken, war die Erinnerung an den Fußballtorwart Enke, der da vor vielen Jahren sich umgebracht hatte. Und seine Frau sagte, wir haben es mit Liebe probiert, aber viele wussten gar nicht, dass er schwer geprägt war von Depressionen. Also der Sturm, der in einem ist, ohne dass man es außen sieht, das ist mit Sicherheit der schwierigste. Der Einsamkeit erzeugt, wie sie Jesus im Garten Gethsemane empfunden hat. Was kann dagegen geschehen? Was können wir machen in so einer Situation? Ich kann euch nur einen Vorschlag machen. Wir können uns wieder diese wundervolle Geschichte vorlesen oder erzählen, damit Jesus in jedem Einzelnen von uns aufstehen und ein Machtwort gegen den Sturm sprechen kann, auf das es ganz still und ruhig werden kann, dass er uns, wie im Psalm gebetet, aus unseren Ängsten führt. Wir können für dich und füreinander beten und darum bitten, dass du ein tiefes Vertrauen in die rettende Kraft Jesu gewinnen und spüren kannst. Wir können für dich beten, dass in dir das eintritt, was im Text eine große Stille genannt wird. Wir können dir vielleicht davon erzählen, wie wir in kleineren und größeren Stürmen in und um uns durch die Kraft Jesu diese große Stille erfahren haben und was das in uns bewirkt hat. Und wir können dich ermuntern zu beten, um damit Ballast vor Gott zu werfen, dass deine Seele wieder Auftrieb erfährt. So viel Auftrieb, dass der Sturm vielleicht noch da ist, aber an Bedrohlichkeit verliert, weil das Boot der Seele nicht mehr so tief im Wasser liegt. Bevor der Sturm dann ganz vergeht und wieder Ruhe einkehrt, wie damals am See Genezareth. Wir bitten dich, Jesus, unser Retter, steh auf und sprich ein Machtwort in all denen, in denen gerade ein Sturm tobt, damit sich der Wind legt und es dann still wird in ihnen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns Fürbitte halten und uns dazu erheben. Herr Gott, Vater, jeden Tag hoffen wir auf Wunder und sie geschehen. Jeden Tag hoffen wir, dass du Wunder tust, barmherziger und ewiger Gott, und sie geschehen. Jeden Tag hoffen wir, auch heute hoffen und warten wir auf das Wunder, dass es Frieden wird an den vielen Kriegs- und Konfliktorten auf der Welt. Auch heute hoffen und warten wir auf das Wunder, dass die Waffen schweigen, dass die Mächtigen den Befehl geben, die Waffen niederzulegen und einander zu vertrauen. Jeden Tag hoffen wir, dass du Wunder tust, du unser Gott. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Jeden Tag hoffen wir. Heute hoffen wir und warten wir auf das Wunder, dass die Barmherzigkeit zum Maßstab des Handelns wird. In den Jobcentern, auf den Straßen, in den Parlamenten. Heute hoffen wir auf das Wunder, dass der Hunger aufhört, dass die Obdachlosen Respekt erfahren, dass niemand mehr gemobbt wird. Jeden Tag hoffen wir, dass du Wunder tust, du unser Gott. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Jeden Tag hoffen wir. Heute hoffen wir und warten wir auf das Wunder, dass die Liebe stärker ist als die Angst. In den Krankenzimmern, in den Hospizen, in den Gefängnissen. Heute hoffen wir auf das Wunder der Versöhnung zwischen den Streitenden, beim Abschied, in der Trauer. Jeden Tag hoffen wir, dass du Wunder tust, du unser Gott. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir sehnen uns nach den Wundern, die nur du tun kannst. Nimm uns mit zu deinen Wundern. Sprich das eine Wort, das heilt. Dir vertrauen wir uns an. Und so nennen wir dir in der Stille die Menschen, deren Sorgen und Nöte uns ganz besonders am Herzen liegen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, wir bitten dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der Licht und Leben, Hoffnung und Friede ist, in Ewigkeit. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gib dir Frieden. Und jetzt hören wir noch das Ordinarspiel und freuen uns dabei schon auf den Kuchen.